Sie hören den Artikel Paul Cézanne, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 26. September 2022. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 4.0. Der Artikel ist in folgende Abschnitte unterteilt. Leben. Cézannes Werk. Rezeption. Posthume Ausstellungen. Diese Aufnahme ist in zwei Teile geteilt. Im ersten Teil der Aufnahme sind die ersten beiden Abschnitte, im zweiten Teil der Aufnahme die letzten beiden Abschnitte sowie am Ende die Lizenzinformation. Beginn des ersten Teils der Aufnahme. Paul Cézanne, geboren am 19. Januar 1839 in Aix-en-Provence und gestorben am 22. Oktober 1906 eben da, war ein französischer Maler. Cézannes Werk wird unterschiedlichen Stilrichtungen zugeordnet. Während seine frühen Arbeiten noch von Romantik, wie die Wandbilder im Landhaus Jean de Buffon, und Realismus geprägt sind, gelangte er durch intensive Auseinandersetzung mit impressionistischen Ausdrucksformen zu einer neuen Bildsprache, die den zerfließenden Bildeindruck impressionistischer Werke zu festigen versucht. Er gab die isolationistische Fernwirkung auf, brach die von Vertretern der akademischen Kunst aufgestellten Regeln und strebte eine Erneuerung traditioneller Gestaltungsmethoden auf der Grundlage des impressionistischen Farbraumes und farbmodulatorischer Prinzipien an. Seine Malerei rief in der zeitgenössischen Kunstkritik Unverständnis und Spott hervor. Bis in die späten 1890er Jahre waren es hauptsächlich Künstlerkollegen wie Pissarro, Monet und Renoir sowie Kunstsammler und der Galerist Ambroise Vollard, denen sich Cézannes Schaffen erschloss und die zu den ersten Käufern seiner Gemälde zählten. Vollard eröffnete im Jahr 1895 in seiner Pariser Galerie die erste Einzelausstellung, die zu einer breiteren Auseinandersetzung mit dem Werk des Künstlers führte. Aus der Vielzahl der Künstler, die sich nach Cézannes Tod an dessen Werk orientierten, sind im Besonderen Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque und André Derain zu nennen. Die gegensätzliche Ausrichtung der malerischen Werke der genannten Künstler lässt die Komplexität des Cézannschen Werks erkennen. Cézanne zählt mit seinen Werken aus kunsthistorischer Sicht zu den Wegbereitern der klassischen Moderne. Cézannes Bildthemen waren oft badende, die Landschaft um das Gebirge Montagne Sainte-Victoire, Stillleben und Porträts seines Modells, seiner geliebten und späteren Frau Hortense Fiquet. Zwei Bilder illustrieren diese Einleitung. Paul Cézanne, Fotoporträt um 1861 und Selbstporträt 1883 bis 87, Nie Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen. Abschnitt 1 – Leben. Unterabschnitt 1.1 – Kindheit und Ausbildung. Fünf Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Vier über Frühling, Sommer, Herbst und Winter und Jean de Buffon um 1878 Privatbesitz. Paul Cézanne wurde als Sohn des Huthändlers und späteren Bankier Louis-Auguste Cézanne und Anne-Elisabeth Honorine Aubert in der Rue de l'Opéra 28 in Aix-en-Provence geboren. Seine Eltern heirateten erst nach der Geburt Pauls und seiner Schwester Marie, geboren 1841, am 29. Januar 1844. Seine jüngste Schwester Rose kam im Juni 1854 zur Welt. In den Jahren von 1844 bis 1849 besuchte er die Grundschule. Er schloss sich die Ausbildung an der École de Saint-Joseph an. Mitschüler waren der spätere Bildhauer Philippe Solari und Henri Gasquet, Vater des Schriftstellers Joachim Gasquet, der 1921 sein Buch Cézanne herausbringen sollte. Ab 1852 besuchte Cézanne das Collège Bourbon, heute Lycée Minier, wo er Freundschaft mit dem späteren Romancier Émile Zola und dem späteren Ingenieur Jean-Bastien Bailly schloss. Sie wurden im Collège als die Unzertrennlichen bezeichnet. Es war die wohl unbeschwerteste Zeit seines Lebens, als die Freunde an den Ufern des Arc schwammen und fischten. Sie debattierten über Kunst, lasen Homer und Vergil und übten sich im Verfassen eigener Gedichte. Cézanne verfasste seine Verse oft in lateinischer Sprache. Zola forderte ihn auf, die Dichtung mit größerem Ernst zu betreiben, doch Cézanne sah darin nur einen Zeitvertreib. Am 12. November 1858 bestand Cézanne die Prüfung zum Baccalauréat. Auf Wunsch des autoritären Vaters, der in seinem Sohn traditionell den Erben seiner 1848 gegründeten Bank Cézanne et Cabassol sah, die im Aufstieg vom Händler zum erfolgreichen Bankier gebracht hatte, immatrikulierte sich Paul Cézanne 1859 an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Aix-en-Provence und belegte Vorlesungen für das Studium der Jurisprudenz. Er verbrachte 2 Jahre mit dem ungeliebten Studium, vernachlässigte es jedoch zunehmend und widmete sich lieber zeichnerischen Übungen und dem Verfassen von Gedichten. In Abendkursen nahm Cézanne ab 1859 Unterricht an der École de Dessin d'Aix-en-Provence, die im Kunstmuseum von Aix, dem Musée Granet, untergebracht war. Sein Lehrer war der akademische Maler Joseph Gilbert, 1806 bis 1884. Im August 1859 gewann er dort den 2. Preis im Kurs der Figurenstudien. Sein Vater kaufte im selben Jahr das Anwesen Jas de Buffon, Haus des Windes. Diese zum Teil verfallene barocke Residenz des ehemaligen Provinzgouverneurs wurde später für lange Zeit Wohnhaus und Arbeitsplatz des Malers. Das Gebäude und die alten Bäume im Park des Anwesens gehörten zu den Lieblingsmotiven des Künstlers. Im Jahr 1860 erhielt Cézanne die Erlaubnis, die Wände des Salons auszumalen. Es entstanden die großformatigen Wandgemälde der 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, heute im Petit Palais in Paris, die Cézanne ironisch mit Ingres signierte, dessen Werke er nicht schätzte. Das Winterbild enthält zusätzlich die Datierung 1811. Sie bildet eine Anspielung auf Ingres Gemälde Jupiter und Thetis, das zu dieser Zeit gemalt wurde und im Musée Granet ausgestellt ist. Vermutlich entstanden zuerst die Bilder Sommer und Winter, in denen sich noch eine gewisse Unbeholfenheit im Umgang mit der Maltechnik zeigt. Frühling und Herbst erscheinen besser durchgearbeitet. Gemeinsam ist der Jahreszeitenfolge eine romantisierende Ausstrahlung, wie sie später in Cézannes Werken nicht mehr anzutreffen ist. Unterabschnitt 1.2 Studium in Paris. 3 Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Achille Ampère um 1868, Musée d'Orsay, Paris. Landschaft mit Brunnen 1865 bis 1867, Sammlung Benatoff, Paris. Und Portrait Émile Zola, 1862 bis 1864, Musée Granet, Aix-en-Provence. Zola, der im Februar 1858 mit seiner Mutter nach Paris gezogen war, legte Cézanne in Briefwechseln eindringlich nahe, seine zögerliche Haltung aufzugeben und ihm dorthin zu folgen. Unter der Bedingung, ein ordentliches Studium anzutreten, gab Louis-Auguste Cézanne dem Wunsch des Sohnes endlich nach, da er die Hoffnung aufgegeben hatte, in Paul den Nachfolger für das Bankgeschäft zu finden. Cézanne zog im April 1861 nach Paris. Die großen Hoffnungen, die er in Paris gesetzt hatte, erfüllten sich nicht, da er sich an der École des Beaux-Arts beworben hatte, dort jedoch abgewiesen wurde. Er besuchte die Freie Akademie Suisse, wo er sich dem Aktzeichnen widmen konnte. Dort traf er den 10 Jahre älteren Camille Pissarro und Achille Ampère aus seiner Heimatstadt. Er kopierte oft im Louvre nach Werken alter Meister wie Michelangelo, Rubens und Tizian. Doch die Stadt blieb ihm fremd und er dachte bald an eine Rückkehr nach Aix-en-Provence. Zolas Glaube an Cézannes Zukunft war erschüttert, so schrieb er schon im Juni an den gemeinsamen Jugendfreund Weil, Zitat Beginn, Paul ist immer noch der vortreffliche und seltsame Bursche, wie ich ihn in der Schule gekannt habe. Zum Beweis dafür, dass er nichts von seiner Originalität eingebüßt hat, brauche ich dir nur zu sagen, dass er, kaum hier eingetroffen, davon sprach, zurückzukehren. Zitat Ende. Cézanne malte ein Porträt Zolas, das dieser von ihm erbeten hatte, um dem Freund Mut zu machen. Doch Cézanne war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und zerstörte das Bild. Im September 1861 kehrte Cézanne enttäuscht durch die Ablehnung an der École nach Aix-en-Provence zurück und arbeitete erneut in der Bank seines Vaters. Doch schon im Spätherbst 1862 zog er erneut nach Paris. Sein Vater sicherte sein Existenzminimum mit einem monatlichen Wechsel von über 150 Francs ab. Die traditionsbehaftete École des Beaux-Arts lehnte ihn erneut ab. Er besuchte daher wieder die Académie Suisse, die den Realismus förderte. In dieser Zeit lernte er viele junge Künstler kennen, nach Pissarro auch Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir und Alfred Sisley. Cézanne stand im Gegensatz zum offiziellen Kunstleben Frankreichs unter dem Einfluss Gustave Courbets und Eugène Delacroix, die nach einer Erneuerung der Kunst strebten und die Darstellung ungeschönter Wirklichkeit forderten. Courbets Anhänger nannten sich Realisten und folgten seinem bereits 1849 formulierten Grundsatz »Il faut encanailler l'art«, auf Deutsch »Man muss die Kunst in die Gosse werfen«. Was bedeutet, die Kunst müsse von ihrer idealen Höhe heruntergeholt und zu einer Sache des Alltags gemacht werden. Den endgültigen Bruch mit der historischen Malerei vollzog Édouard Manet, dem es nicht auf die analytische Betrachtung, sondern auf die Wiedergabe seiner subjektiven Wahrnehmung ankam und auf die Befreiung des Bildgegenstands von symbolischer Betrachtung. Der Ausschluss der Werke Manets, Pissarros und Monets vom offiziellen Salon, dem Salon de Paris, im Jahr 1863 rief eine solche Empörung unter den Künstlern hervor, dass Napoleon III. Neben dem offiziellen Salon einen Salon des Refusés, auf Deutsch Salon der Angelehnten, einrichten ließ. Dort wurden auch Cézannes Werke ausgestellt, denn wie in den folgenden Jahren wurde er nicht zum offiziellen Salon zugelassen, der weiterhin die klassischen Malweise nach Ingres forderte. Diese Sichtweise entsprach dem Geschmack des bürgerlichen Publikums, das die Ausstellung im Salon des Refusés ablehnte. Im Sommer 1865 kehrte Cézanne nach Aix zurück. Zolas Erstlingsroman La Confession de Claude wurde veröffentlicht. Er ist dem Jugendfreunden Cézanne und Bai gewidmet. Im Herbst 1866 führte Cézanne eine ganze Serie von Bildern in Spachteltechnik aus, vor allem Stillleben und Porträts. Das Jahr 1867 verbrachte er überwiegend in Paris, die zweite Hälfte des Jahres 1868 in Aix. Anfang 1869 kehrte er nach Paris zurück und lernte an der Académie Suisse die 11 Jahre jüngere Buchbindergehilfin Hortense Fiquet kennen, die als Malermodell arbeitete, um sich einen kleinen Nebenverdienst zu erwerben. Unterabschnitt 1.3 Lestac, Auvers-sur-Oise, Pontoise, 1870 bis 1874. Drei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Foto Paul Cézannes auf dem Weg zum Motiv bei Auvers um 1874. Schneeschmelze in Lestac um 1870, Privatsammlung. Und Blick auf Auvers um 1864, Art Institute Chicago. Am 31. Mai 1870 war Cézanne Trauzeuge auf Zolas Hochzeit in Paris. Cézanne und Hortense Fiquet lebten während des Deutsch-Französischen Krieges im Fischerdorf Lestac bei Marseille, das Cézanne später häufig aufsuchte und malen sollte, da ihm die mediterrane Atmosphäre des Ortes faszinierte. Der Einberufung zum Wehrdienst hatte er sich entzogen. Obgleich Cézanne im Januar 1871 als Fahnenflüchtiger denunziert worden war, gelang es ihm, sich zu verstecken. Näheres ist nicht bekannt, da Dokumente aus dieser Zeit fehlen. Nach der Niederschlagung der Pariser Kommune kehrte das Paar im Mai 1871 nach Paris zurück. Paul Fils, der Sohn von Paul Cézanne und Hortense Fiquet, wurde am 4. Januar 1872 geboren. Cézanne verbarg seine nicht standesgemäße Familie vor dem Vater, um die finanziellen Zuwendungen nicht zu verlieren, die dieser ihm zum Leben als Künstler zukommen ließ. Als Cézannes Freund, der verkrüppelte Maler Achille Emperer, aus finanzieller Not heraus im Jahr 1872 in Paris Unterschlupf bei der Familie suchte, verließ er das Quartier in der Rue de Jussieu bald wieder. Zitat Beginn: Es war notwendig, denn sonst wäre ich nicht dem Schicksal der anderen entgangen. Ich fand ihn hier von allen verlassen. Von Zola, Solari und all den anderen ist nicht mehr die Rede. Er ist der seltsamste Kerl, den man sich vorstellen kann. Zitat Ende. Von Ende 1872 bis 1874 lebte Cézanne mit Frau und Kind in Auvers-sur-Oise, wo er den Arzt und Kunstfreund Paul Gachet kennenlernte, den späteren Arzt des Malers Vincent van Gogh. Gachet war außerdem ein ambitionierter Freizeitmaler und stellte Cézanne sein Atelier zur Verfügung. Cézanne folgte 1872 einer Einladung des Freundes Pissarro zur Zusammenarbeit nach Pontoise im Tal der Oise. Pissarro, als einfühlsamer Künstler, wurde für den menschenscheuen, reizbaren Cézanne zum Mentor. Er konnte ihn zur Abkehr von den dunklen Farben aus einer Farbpalette bewegen und gab ihm den Rat, Zitat Beginn, malen Sie immer nur mit den drei Grundfarben, Rot, Gelb und Blau, und ihren unmittelbaren Abweichungen. Zitat Ende. Außerdem solle er auf lineare Konturierung verzichten. Die Gestalt der Dinge ergebe sich durch die Abstufung der farblichen Tonwerte. Cézanne spürte, dass ihn die impressionistische Technik seinem Ziel näher brachte und folgte dem Rat des Freundes. Sie malten oft gemeinsam vor dem Motiv. Später berichtete Pissarro, Zitat Beginn, wir waren ständig zusammen, aber trotzdem bewahrte sich jeder von uns das, was allein zählt, die eigene Empfindung. Zitat Ende. Ein deutliches Beispiel ist in zwei der hier gezeigten Gemälde zu sehen. Im Gegensatz zu den dunklen Farben und den starken Konturen der Schneeschmelze in Lestac zeigt das spätere Werk, Blick auf Auvers, die von Pissarro erlernte Technik, verbunden mit Cézannes genauer Beobachtung der Landschaft. Unterabschnitt 1.4 – Erste impressionistische Gruppenausstellungen ab 1874. 7 Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Fotoporträt Camille Pissarros aus späteren Lebensjahren. Camille Pissarro, Porträt Paul Cézanne, 1874, National Gallery, London. Porträt des Victor Choquet, 1876-77, Privatbesitz. Das Haus des Gehängten, 1873, Musée d'Orsay, Paris. Eine moderne Olympia, 1873-74, Musée d'Orsay, Paris. Die Bucht von Marseille von Lestac aus gesehen, um 1858, Art Institute of Chicago. Montagne Saint-Victoire, von der Umgebung bei Gardanne aus gesehen, 1886 bis 1890, National Gallery of Art, Washington. Die jungen Maler in Paris sahen im Salon de Paris keine Förderung ihrer Werke und griffen daher Claude Monets bereits im Jahr 1867 gefassten Plan einer eigenen Ausstellung auf. Vom 15. April bis zum 15. Mai 1874 fand die erste Gruppenausstellung der Société Anonyme des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs statt, der später sogenannten Impressionisten. Dieser Name geht auf den Titel des ausgewählten Gemäldes Impression Soleil Levant von Monet zurück. Der Kritiker Louis Leroy bezeichnete in der satirischen Zeitschrift Le Charivari die Gruppe als Impressionisten und schuf damit den Begriff dieser neuen Kunstrichtung. Ausstellungsort war das Atelier des Fotografen Nadar am Boulevard des Capucines. Pissarro setzte Cézannes Teilnahme gegen die Bedenken einiger Mitglieder durch, die befürchteten, Cézannes kühne Bilder könnten der Ausstellung schaden. Neben Cézanne stellten unter anderem Renoir, Monet, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Edgar Degas und Pissarro aus. Manet lehnte eine Beteiligung ab. Für ihn war César ein Maurer, der mit der Kelle malt. Besonders Cézanne erregte mit seinen Gemälden wie der Landschaft bei Auvers und der modernen Olympia großes Aufsehen, Entrüstung und Hohngelächter bei den Kritikern. In eine moderne Olympia, geschaffen als Bildzitat von Manets 1863 entstandenen, vielfach geschmähten Gemälde Olympia, suchte Cézanne eine noch drastischere Darstellung und zeigte neben Prostituierter und Dienerin auch den Freier, in dessen Gestalt Cézanne persönlich vermutet wird. Die Ausstellung erwies sich als finanzieller Misserfolg. Bei der Schlussabrechnung ergab sich ein Defizit von über 180 Francs für jeden der teilnehmenden Künstler. Cézannes Werk, Das Haus der Gehängten, gehörte zu den Bildern, die trotz der Verrisse verkauft werden konnten. Der Sammler Graf Doria erwarb es für 300 Francs. Im Jahr 1875 traf Cézanne den Zollinspektor und Kunstklammer Victor Choquet, der vermittelt durch Renoir drei seiner Arbeiten kaufte und sein treuester Sammler wurde. An der zweiten Ausstellung der Gruppe nahm Cézanne nicht teil, präsentierte dafür im Jahr 1877 in der dritten Ausstellung gleich 16 seiner Werke, die sich wiederum erhebliche Kritik zuzogen. Es war das letzte Mal, dass er gemeinsam mit den Impressionisten ausstellte. Ein weiterer Förderer war der Farbenhändler Julien Père Tanguy, der die jungen Maler unterstützte, indem er ihnen Farben und Leinwand lieferte und dafür Gemälde erhielt. Im März 1878 erfuhr Cézannes Vater durch eine unbedachte briefliche Äußerung Victor Choquets von der lange verborgenen, gehaltenen Beziehung zu Hortense und dem gemeinsamen unehelichen Sohn Paul. Er kürzte darauf den monatlichen Wechsel um die Hälfte und für Cézanne begann eine finanziell angespannte Zeit, in der er Sulla um Hilfe bitten musste. 1881 arbeitete Cézanne in Pontoise mit Paul Gauguin und Pissarro zusammen. Cézanne kehrte am Ende des Jahres nach Aix zurück. Er warf Gauguin später vor, dass er ihm seine kleine Empfindung gestohlen habe und diese andererseits jedoch nur Chinoiserien male. Mit Antoine Guillemet wurde 1882 ein Freund Cézannes Mitglied der Jury des Salons. Da jedes Jurymitglied das Privileg hatte, ein Bild eines seiner Schüler zu zeigen, gab er Cézanne als seinen Schüler aus und erreichte dessen erste Teilnahme beim Salon. Das Werk, es war ein Porträt seines Vaters aus den 60er Jahren, wurde an eine schlecht belichtete Stelle eines abgelegenen Saals in die oberste Reihe gehängt und erfuhr keinerlei Beachtung. Cézanne arbeitete im Frühjahr 1882 mit Renoir in Aix und erstmal in Estac zusammen, einem kleinen Fischort bei Marseille, den er auch 1883 und 1888 aufsuchte. Bei einem der ersten beiden Aufenthalte entstand die Bucht von Marseille von L'Estaque aus gesehen. Im Herbst 1885 und in den folgenden Monaten hielt sich Cézanne in Gardanne auf, einer kleinen, auf einem Hügel gelegenen Stadt in der Nähe von Aix-en-Provence, wo er mehrere Gemälde schuf, deren facettierte Form bereits den Malstil des Kubismus antizipieren. Unterabschnitt 1.5 Bruch mit Sulla, Heirat 1886. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Fotoporträt Sullas aus dem Jahr 1870 und Hortense Cézanne in rotem Kleid um 1890, Museo de Arte, São Paulo. Die lange freundschaftliche Beziehung zu Émile Sulla war distanzierter geworden. Der weltgewandte, erfolgreiche Schriftsteller hatte sich 1878 ein luxuriöses Sommerhaus in Meudon in der Nähe von Auvers eingerichtet, wo ihn Cézanne in den Jahren 1869 bis 1882 sowie 1885 wiederholt besucht hatte. Doch der aufwendige Lebensstil des Freundes hatte ihm, der ein anspruchsloses Leben führte, seine eigene Unzulänglichkeit vor Augen geführt und veranlasste ihn zum Selbstzweifel. Sulla, der den Jugendfreund inzwischen als einen Gescheiterten betrachtete, veröffentlichte im Jahr 1886 seinen Schlüsselroman L'œuvre aus dem Romanzyklus der Rougon-Macquart, dessen Protagonist, der Maler Claude Lantier, die Verwirklichung seiner Ziele nicht erreicht und Selbstmord begeht. Um die Parallelen zwischen Fiktion und Biografie noch zu steigern, stellte Sulla in seinem Werk den Maler Lantier den erfolgreichen Schriftsteller Sandeau zur Seite. Monet und Edmond de Goncourt sahen in der Romanfigur des Malers eher Édouard Manet beschrieben, doch Cézanne fand sich als Person in vielen Einzelheiten wiedergespiegelt. Er bedankte sich förmlich für die Zusendung des vermeintlich auf ihn bezogenen Werks. Der Kontakt der beiden Jugendfreunde brach daraufhin für immer ab. Am 28. April 1886 heirateten Paul Cézanne und Hortense Viquet in Anwesenheit seiner Eltern in Aix. Die Verbindung zu Hortense wurde nicht aus Liebe legalisiert, da ihre Beziehung schon seit längerem zerrüttet war. Cézanne hatte eine Scheu vor Frauen und eine panische Angst vor Berührungen, ein Trauma, das aus einer Kindheit stammte, als ihm nach eigener Aussage auf der Treppe ein Mitschüler hinterrücks einen Fußtritt von hinten versetzt hatte. Durch die Heirat sollte vielmehr der inzwischen 14-jährige Sohn Paul, den Cézanne sehr liebte, als ehelicher Sohn in seinen Rechten gesichert werden. Trotz der belasteten Beziehung war Hortense die Person, die Cézanne am häufigsten porträtierte. Von Beginn der 70er Jahre bis zu den frühen 90er Jahren sind 26 Gemälde von Hortense bekannt. Sie ließ die anstrengenden Sitzungen bewegungslos und geduldig über sich ergehen. Das gezeigte Bild entstand um 1890 in der Wohnung auf der Île Saint-Louis in Paris am Quai d'Anjou 15. Im Oktober 1886, nach dem Tod des Vaters, erbten Cézanne, seine Mutter und Schwestern, dessen Vermögen, zu dem auch das Landgut Jas de Buffon gehörte, sodass Cézannes finanzielle Lage wesentlich entspannter wurde. Zitat Beginn: Mein Vater war ein genialer Mann, er hinterließ mir ein Einkommen von 25.000 Francs. Zitat Ende. Unterabschnitt 1.6 Ausstellung bei Levin 1890. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Das Landgut Jas de Buffon, 1885 bis 87, Nationalgalerie Prag. Cézanne lebte in Paris und zunehmend in Aix ohne seine Familie. Renoir besuchte ihn dort im Januar 1888 und sie arbeiteten gemeinsam im Atelier des Jean de Buffon. Im Jahr 1890 erkrankte Cézanne an Diabetes. Durch die Krankheit wurde er noch schwieriger im Umgang mit seinen Mitmenschen. In der Hoffnung, die gestörte Beziehungen zu Hortense könne sich stabilisieren, verbrachte Cézanne mit ihr und seinem Sohn Paul eigene Monate in der Schweiz. Der Versuch missglückte, daher kehrte er in die Provence zurück, Hortense und Paul nach Paris. Im selben Jahr stellte er drei seiner Werke bei der Gruppe Les Vins in Brüssel aus. Die Société des Vins, auf Deutsch die 20, war eine um 1883 gegründete Vereinigung von belgischen oder in Belgien lebenden Künstlern, darunter Fernand Knopf, Theo van Rieselberghe, James Ensor und das Geschwisterpaar Anna und Eugène Boch. Unterabschnitt 1.7, Cézannes erste Einzelausstellung in Paris 1895. Sechs Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Mont Sainte-Victoire 1885 bis 1887, Scottish National Gallery, Edinburgh. Mont Sainte-Victoire 1897-98, Eremitage St. Petersburg. Stillleben mit Wasserkrug 1892-93, Tate Gallery, London. Steinbruch bei Bibemus um 1900, Privatsammlung. Stillleben mit Äpfeln und Orangen 1895 bis 1900, Musée d'Orsay, Paris. Und Portrait des Ambroise Vollard 1899, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Im Mai 1895 besuchte er zusammen mit Pissarro die Ausstellung Monets in der Galerie Durand-Ruel. Er war begeistert, nannte aber später bezeichnenderweise das Jahr 1868 als Monets stärkste Zeit, als dieser noch mehr unter dem Einfluss Courbets stand. Mit seinen Studienkameraden aus der Académie Suisse, Achille Ampère, begab sich Cézanne in das Gebiet um den Ort Le Tolonnais, wo er im Château Noir wohnte, das am Saint-Victoire-Gebirge liegt. Besonders das Gebirge nahm er in seinen Gemälde oft zum Thema. Er mietete sich am nahegelegenen Steinbruch Bibemus eine Hütte. Bibemus wurde ein weiteres Motiv für seine Gemälde. Ambroise Vollard, ein aufstrebender Galerist, eröffnete im November 1895 Cézannes erste Einzelausstellung. Er zeigte in seiner Galerie eine Auswahl von 50 aus etwa 150 Werken, die ihm Cézanne als Paket zugeschickt hatte. Über die Ausstellung eines Manet-Konvoluts in seinem kleinen Laden hatte Vollard 1894 Degas und Renoir kennengelernt, die bei ihm Manet arbeiteten, gegen eigene Werke eintauschten. Vollard knüpfte ebenfalls Beziehungen zu Pierre Bonnard und Édouard Vuillard, und als im selben Jahr der bekannte Farbenhändler Père Tanguy starb, konnte Vollard aus dessen Nachlass sehr günstig Arbeiten von drei damals noch Unbekannten kaufen, Cézanne, Gauguin und Van Gogh. Der erste Käufer eines Cézanne-Gemäldes war Monet, es folgten Kollegen wie Degas, Renoir, Pissarro und später dann Kunstsammler. Die Preise für Werke Cézannes stiegen um das Hundertfache und Vollard profitierte wie stets von seinen Lagerbeständen. Im Jahr 1897 wurde zum ersten Mal ein Cézanne-Gemälde von einem Museum angekauft. Hugo von Tschudi erwarb Cézannes Landschaftsmalerei Die Mühle an der Couleuvre bei Pontoise in der Galerie Durand-Ruel für die Berliner Nationalgalerie. Cézannes Mutter starb am 25. Oktober 1897. Im November 1899 verkaufte er, auf Drängen seiner Schwester, das nun praktisch verwaiste Anwesen Jean de Buffon und bezog eine kleine Stadtwohnung in der 23 Rue Boulegon in Aix-en-Provence. Der geplante Kauf des Anwesens Château Noir hatte sich nicht realisieren lassen. Er stellte seine Haushälterin ein, Madame Bremont, die ihn bis zu seinem Tod betreuen sollte. Unterabschnitt 1.8 – Hommage à Cézanne. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Stillleben mit Obststale, 1879 bis 1880, Museum of Modern Art, New York und Maurice Denis, Hommage à Cézanne, 1900, Musée d'Orsay, Paris. Der Kunstmarkt reagierte inzwischen weiterhin positiv auf Cézannes Werke. So schrieb Pissarro im Juni 1899 aus Paris von der Versteigerung der Sammlung Chauquets aus dessen Nachlass. Zitat Beginn. Dazu gehören 32 Cézannes ersten Ranges. Die Cézannes werden sehr hohe Preise bringen und sind bereits mit 4.000 bis 5.000 Francs angesetzt. Zitat Ende. In dieser Auktion wurden erstmals marktgerechte Preise für Bilder Cézannes erzielt, sie lagen jedoch noch weit unter denen für Gemälde Manets, Monets oder Renoirs. Im Jahr 1901 stellte Maurice Denis sein 1900 entstandenes großes Gemälde Hommage à Cézanne in Paris und Brüssel aus. Das Bildthema ist die Galerie von Ambroise Vollard, in der ein Bild, Cézannes Gemälde Stillleben mit der Obststale, präsentiert wird, das früher im Besitz von Paul Gauguin war. Der Schriftsteller André Gide erwarb Hommage à Cézanne und gab es 1928 an das Musée du Luxembourg. Gegenwärtig ist es im Bestand des Musée d'Orsay in Paris. Zu den porträtierten Personen, Odile Rodin steht links im Vordergrund, er hört Paul Serusier zu, der sich zu ihm gegenüber befindet. Von links nach rechts sind weiterhin Édouard Vuillard, der Kritiker André Méliriot mit Zylinder, Vollard hinter der Staffelei, Maurice Denis, Paul Ranson, Pierre Xavier Roussel, Pierre Bonnard mit Pfeife und ganz rechts Marthe Denis, die Ehefrau des Malers, abgebildet. Unterabschnitt 1.9 – Die letzten Jahre. Fünf Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Das Atelierhaus von Paul Cézanne. Paul Cézanne in seinem Atelier Les Louvres 1904, Foto von Émile Bernard. Drei Schädel auf einem Teppich, um 1904, Privatbesitz. Salle Cézanne 1904 im Salon d'Automne, Fotografie von Ambroise Vollard, Gemälde Victor Choquet, Beigneuse und andere. Und Bildnis des Gärtners Vallier 1906, Museum Berggruen, Berlin. An diesem Gemälde arbeitete Cézanne kurz vor seinem Tod. 1901 erwarb Cézanne ein Grundstück nördlich der Stadt Aix-en-Provence, wo er nach seinen Bedürfnissen 1902 das Atelier am Chemin des Louvres erbauen ließ. Für großformatige Gemälde wie die großen Badenden, die im Atelier des Louvres entstanden, ließ er an der Außenwand einen langen, schmalen Mauerspalt errichten, durch den natürliches Licht fließen konnte. In diesem Jahr starb Zola, was Cézanne trotz der Entfremdung in Trauer versetzte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich mit zunehmendem Alter. Zu seiner Zuckerkrankheit kamen Altersdepressionen hinzu, die sich in wachsendem Misstrauen gegenüber seinen Mitmenschen bis hin zu Verfolgungswahn äußerten. Allerdings machten es ihm die Exer Mitbürger und Teile der Presse nicht leicht. Trotz der zunehmenden Anerkennung des Künstlers erschienen gehetzte Pressetexte und er erhielt zahlreiche Drohbriefe. Zitat Beginn: Ich verstehe die Welt nicht und die Welt versteht mich nicht, darum habe ich mich von der Welt zurückgezogen. Zitat Ende. So äußerte sich der alte Cézanne gegenüber seinem Kutscher. Als Cézanne im September 1902 in sein Testament bei einem Notar hinterlegte, schloss er seine Frau Hortense vom Erbe aus und erklärte darin seinen Sohn Paul zum Alleinerben. Im Jahr 1903 stellte er zum ersten Mal im neu gegründeten Salon d'Automne, Pariser Herbstsalon, aus. Der Maler und Kunsttheoretiker Émile Bernard besuchte ihn erstmals im Februar 1904 für einen Monat und veröffentlichte im Juli einen Artikel über den Maler in der Zeitschrift L'Occident. Cézanne arbeitete damals an einem Vanitas-Stillleben mit drei Schälen auf einem orientalen Teppich. Bernard berichtete, dass während seines Aufenthalts dieses Gemälde jeden Tag seine Farbe und Form wechselte, obgleich es vom ersten Tag an als vollendet entschied. Er sah dieses Werk später als Cézannes Vermächtnis an und resümierte, Zitat Beginn, wahrlich, seine Art zu arbeiten war ein Nachdenken mit dem Pinsel in der Hand. Zitat Ende. In den mehrfach geschaffenen Memento Mori-Stillleben zeigte sich Cézannes zunehmende Altersdepression, die in seinen Briefen seit 1896 mit Bemerkungen wie, Zitat Beginn, das Leben beginnt für mich von einer tödlichen Monotonie zu sein, Zitat Ende, anklang. Mit Bernard entspann sich ein Briefwechsel bis zu Cézannes Tod. Er veröffentlichte seine Erinnerungen, Souvenirs sur Paul Cézanne, erstmal 1907 im Mercure de France. Und 1912 erschienen sie in Buchform. Vom 15. Oktober bis zum 15. November 1904 war ein ganzer Raum des Salon d'Automne mit den Werken Cézanne ausgestattet. 1905 fand eine Ausstellung in London statt, in der auch seine Arbeiten gezeigt wurden. Die Galerie Vollard stellte im Juni seine Werke aus und der Salon d'Automne schloss sich wiederum am 19. Oktober bis zum 25. November mit 10 Gemälden an. Der Kunsthistoriker und Mäzen Karl Ernst Osthaus, der 1902 das Museum Folkwang gegründet hatte, besuchte Cézanne am 13. April des Jahres 1906, in der Hoffnung, ein Gemälde des Künstlers erwerben zu können. Seine Frau Gertrud machte die vermutlich letzte fotografische Aufnahme Cézannes. Osthaus schilderte seinen Besuch in seiner im selben Jahr veröffentlichten Schrift »Ein Besuch bei Cézanne«. Trotz des späten Erfolgs konnte Cézanne sich seinen Zielvorstellungen immer nur annähern. Am 5. September 1906 schrieb er an seinen Sohn Paul. Zitat Beginn: »Schließlich will ich dir sagen, dass ich als Maler von der Natur hellsichtiger werde, doch dass bei mir die Realisierung meiner Empfindungen immer sehr mühselig ist. Ich kann nicht die Intensität erreichen, die sich von meinem Sinn entwickelt. Ich besitze nicht jenen wundervollen Farbenreichtum, der die Natur belebt.« Zitat Ende. Am 15. Oktober geriet Cézanne beim Malen vor dem Motiv in ein Unwetter. Er verlor die Besinnung, wurde von den Kutschern eines Wäschekarrens aufgelesen und nach Hause gebracht. Aufgrund der Unterkühlung zog er sich eine schwere Lungenentzündung zu. Am nächsten Tag ging Cézanne noch in den Garten, um an seinem letzten Gemälde, dem Bildnis des Gärtners Vallier, zu arbeiten und schrieb einen ungehaltenen Brief an seinen Farbenhändler, in dem er die Verzögerung der Farbenlieferung beklagte. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch zusehends. Seine Frau Hortense und Sohn Paul wurden telegrafisch von der Haushälterin informiert, doch sie kamen zu spät. Am 22. Oktober 1906 starb Cézanne in Aix-en-Provence. Abschnitt 2: Cézannes Werk. Unterabschnitt 2.1: Chronologie. Paris 1861 bis 1871. Vier Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Bildnis Louis-Auguste Cézanne, Vater des Künstlers, L'Evénement lesend, 1866, National Gallery of Art, Washington. Die Entführung, 1867, Sammlung Keynes, Großbritannien. Mutter und Schwester, 1868, Ermitage, St. Petersburg. Und Der Mord, um 1870, Walker Art Gallery, Liverpool. Cézannes frühe, dunkle Periode war beeinflusst von den Werken der französischen Romantik und des beginnenden Realismus. Vorbilder waren Eugène Delacroix und Gustave Courbet. Seine Gemälde sind gekennzeichnet durch einen dicken Farbauftrag, kontrastreiche, dunkle Töne mit ausgeprägten Schatten, die Verwendung von reinem Schwarz und anderen mit Schwarz vermischten Farbtönen, Braun, Grau sowie Preußisch-Blau. Gelegentlich kommen einige weiße Tupfen oder grüne und rote Pinselstriche zum Aufhellen hinzu, welche die monochrome Eintönigkeit beleben. Themen seiner Bilder aus dieser Zeit sind Porträts der Familienmitglieder oder dämonisch-erotischen Inhalts, in denen eigene traumatische Erlebnisse anklingen. Beispiele sind die Entführung und der Mord. Paris und Provence, 1872 bis 1882. Fünf Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Das Haus von Dr. Gachet, um 1873, Musée d'Orsay. Badende, 1874-75, Metropolitan Museum of Art, New York. Der Teich des Jardin de Buffon, 1876, Ermitage, St. Petersburg. Der Weg am See, 1880, Kröller-Müller-Museum, Otterlo. Und Blick auf Estac, 1882-83, Privatbesitz. In seiner zweiten, der impressionistischen Periode, orientierte er sich an den Werken von Camille Pissarro und Édouard Manet, gab seine dunkle Malweise auf und benutzte nun eine rein auf den Grundtönen Gelb, Rot und Blau basierende Farbpalette. Dadurch löste er sich von seiner Technik des schwachen, oft überladen wirkenden Farbauftrags und übernahm die lockere, aus nebeneinander gesetzten Pinselstrichen bestehende Maltechnik seiner Vorbilder. Porträts und figürliche Kompositionen traten in diesen Jahren zurück. Cézanne schuf in Folge Landschaftsgemälde, in denen der illusionistische Tiefenraum immer deutlicher aufgehoben wurde. Die Gegenstände werden weiterhin als Volumina aufgefasst und auf ihre geometrischen Grundformen zurückgeführt. Diese Gestaltungsmethode wird auf die gesamte Bildfläche übertragen. Der malerische Gestus beinhaltet die Ferne nur in ähnlicher Weise wie die Gegenstände selbst, sodass sich der Eindruck einer Fernwirkung einstellt. Auf diese Weise verließ Cézanne einerseits den traditionellen Bildraum, arbeitete andererseits jedoch dem zerfließenden Eindruck impressionistischer Bildwerke entgegen. Unter anderem entstanden Gemälde mit Motiven vom Jas de Buffon und von Lestac. Provence 1883 bis 1895. Sechs Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Der Knabe mit der roten Weste, 1888 bis 1890. Stiftung Sammlung E.G. Bürle, Zürich. Von Februar 2008 bis April 2012 war das Bild infolge eines Kunstraubs verschollen. Haus in der Provence, 1882 bis 85, National Gallery of Art, Washington. Montagne Sainte-Victoire von Bellevue aus gesehen, 1882 bis 85, Metropolitan Museum of Art, New York. Der Raucher mit aufgeschütztem Arm, 1890, Kunsthalle Mannheim. Die Kartenspieler, 1894-95, fünfte Version, Musée d'Orsay, Paris. Stillleben mit Putto, um 1895, Courtauld Institute of Art, London. Es folgte die Periode der Synthese, in der sich Cézanne nun gänzlich von der impressionistischen Malweise löste. Er verfestigte die Form durch flächig-diagonalen Farbauftrag, hob die perspektische Darstellung zur Erzeugung der Bildtiefe auf und richtete sein Augenmerk auf die Ausgewogenheit der Komposition. In dieser Periode schuf er vermehrt Landschafts- und Figurenbilder. In einem Brief an seinen Freund Joachim Gasquet schrieb er, Zitat Beginn, die farbigen Flächen, immer die Flächen, der farbige Ort, wo die Seele der Flächen bebt, die prismatische Wärme, die Begegnung der Flächen im Sonnenlicht. Ich entwerfe meine Flächen mit meinen Farbabstufungen auf der Palette. Verstehen Sie mich? Die Flächen müssen deutlich in Erscheinung treten. Deutlich, aber sie müssen richtig verteilt sein, ineinander übergehen. Alles muss zusammenspielen und doch wieder Kontraste bilden. Auf die Volumen allein kommt es an. Zitat Ende. Die Stillleben, die Cézanne schon ab dem späten 1880er Jahren malte, sind ein weiterer Schwerpunkt seines Werks. Er verzichtete auf die linear-perspektivische Wiedergabe der Motive und stellte sie stattdessen in den für ihn kompositorisch sinnvollen Dimensionen dar. So kann beispielsweise eine Birne überdimensional groß sein, um das innerbildliche Gleichgewicht und eine spannungsreiche Komposition zu erreichen. Er baute seine Arrangements im Atelier auf. Neben den Früchten sind es Krüge, Töpfe und Teller, gelegentlich ein Putto. Oft umgeben von einem weißen, gebauschten Tischtuch, das dem Sujet barocke Fülle verleiht. Nicht die Gegenstände sollen Aufmerksamkeit erregen, sondern die Anordnung der Formen und Farben auf der Fläche. Cézanne entwickelte die Komposition aus einzelnen, über die Leinwand verteilten Farbtupfen, aus denen sich allmählich Form und Volumen des Gegenstandes aufbauen. Die Erreichung des Gleichgewichts dieser Farbflecken auf der Leinwand erfordert eine langsame Arbeitsweise, sodass Cézanne an einem Gemälde oft lange Zeit arbeitete. Nachdem Cézanne zunächst nur Familienmitglieder oder Freunde porträtiert hatte, gestattete ihm seine bessere Finanzlage für das 1888 bis 90 geschaffene Porträt Der Knabe mit der roten Weste, das zu einem seiner bekanntesten Gemälde gehört, ein Berufsmodell zu verpflichten, einen jungen Italiener namens Michelangelo di Rosa. Er wurde insgesamt auf 4 Gemälden und 2 Aquarellen dargestellt. Ein weiteres berühmtes Bild aus dieser Zeit ist Der Raucher mit aufgestütztem Arm, auf Französisch Le Fumeur Accoudé, von 1890. Fritz Wichert erwarb das Bild 1912 von Paul Cassirer in Berlin gegen den entscheidenden Widerstand der damaligen städtischen Ankaufkommission für den von ihm geschaffenen Franzosensaal der Kunsthalle Mannheim. Cézanne malte in den Jahren 1890 und 1895 5 Versionen des Bildes Die Kartenspieler, auf Französisch Les Joueurs de Cartes, in denen die gleiche Person in verschiedenen Varianten dargestellt ist. Für die Kartenspieler standen ihm Bauern und Tagelöhnermodell, die auf den Feldern beim Jas de Buffon arbeiteten. Es sind keine Genrebilder, auch wenn sie Szenen aus dem Alltagsleben zeigen. Das Motiv ist streng nach Farb- und Formgesetzen aufgebaut. Provence 1896 bis 1906. 11 Bilder illustrieren diesen Paragraphen. Château Noir, 1900 bis 1904, National Gallery of Art, Washington. Badende, 1909 bis 1905, Art Institute of Chicago. Die großen Badenden, 1898 bis 1905, Philadelphia Museum of Art. Montagne Saint-Victoire, 1904 bis 1906, Kunsthaus Zürich. Junge mit roter Weste, um 1890, Aquarellsammlung Veilchenfeld, Zürich. Selbstporträt, um 1895, Aquarellsammlung Veilchenfeld, Zürich. Mühle am Fluss, 1900 bis 1906, Aquarell, Marlborough Fine Art Limited, London. Die Brücke am Fluss der drei Quellen, 1906, Aquarell Art Museum, Cincinnati. Studie eines Kartenspielers, 1890-92, Bleistift, Aquarell auf weißem Papier, Museum of Art, Providence, Rhode Island. Porträt des Ambroise Vollard, 1899, Bleistift auf elfenbeinfarbenem Papier, Fogg Art Museum, Cambridge, Massachusetts. Und Baumallee, 1906, Aquarell über Bleistift auf weißem Papier, Privatbesitz. Zusätzlich illustriert diesen Paragraphen ein Foto des Terrain des Peintres. Eine Hinwendung zu frei erfundenen Figuren in der Landschaft bestimmt viele Werke des Spätwerks, der sogenannten lyrischen Periode, wie etwa der Zyklus des Badenden. Cézanne schuf etwa 140 Gemälde und Skizzen zum Thema der Badeszenen. Hier findet sich seine Verzierung für die klassische Malerei wieder, die in den arkadischen Idyllen Mensch und Natur in Harmonie zu vereinigen sucht. In den letzten 7 Jahren schuf er 3 großformatige Fassungen von Die Großenden Badenden, auf Französisch Les Grandes Baigneuses, wobei das in Philadelphia ausgestellte Werk im Format 208x249 cm das größte ist. Cézanne ging es um die Komposition und das Zusammenspiel von Formen und Farben, von Natur und Figuren. Für seine Gemälde in dieser Zeit benutzte er als Vorlage Skizzen und Fotografien, da ihm die Gegenwart nackter Modelle nicht behagte. Die Gegend um das Gebirge Montagne Saint-Victoire war einer der wichtigsten Themenkreise der späten Jahre. Von einem Aussichtspunkt oberhalb seines Ateliers aus, später Terrain des Peintres genannt, malte er mehrere Ansichten des Berges. Eine genaue Naturbeobachtung war Voraussetzung für Cézannes Malerei. Zitat Beginn: Um eine Landschaft richtig zu malen, muss ich auch zuerst die geologische Schichtung erkennen. Zitat Ende. Insgesamt malte er mehr als 30 Ölbilder sowie 45 Aquarelle des Gebirges und er war stets darauf bedacht, Konstruktionen und Harmonien parallel zur Natur zu finden. Cézanne befasste sich vor allem in seinem Spätwerk mit der Aquarellmalerei, da ihm klar geworden war, dass die spezifische Anwendung seiner Mittel in diesem Medium besonders offenkundig dargelegt werden konnte. Die späten Aquarelle wirkten auf seine Ölmalerei zurück, beispielsweise bei der Studie mit Badenden 1902 bis 1906, in der eine Darstellung voller farbig flankierter Leerstellen als vollendet erscheint. So betonte auch der Maler und Kunsthistoriker Roger Fry in seiner grundlegenden Cézanne-Publikation Cézanne, A Study of His Development aus dem Jahr 1927, dass nach 1885 die Technik des Aquarells stark auf seine Malerei mit Ölfarben eingewirkt habe. Einem größeren Interessentenkreis sind die Aquarelle in Vollards Cézanne-Monographie 1914 und in Julius Meyer-Graefes 1918 editierter Bildmappe mit 10 Faksimiles nach den Aquarellen bekannt geworden. Nur leicht mit Farbe versehene Bleistiftstudien, die vereinzelt in Skizzenalben vorkamen, stehen neben sorgfältig ausgemalten Werken. Viele Aquarelle sind den Realisationen auf der Landweite ebenbürtig und bilden eine autonome Werkgruppe. In der Themenstellung dominieren die Landschaftsaquarelle, gefolgt von Figuren, Bildern und Stillleben, während Porträts im Gegensatz zu den Gemälden und Zeichnungen seltener sind. Unterabschnitt 2.2 Methode. Ein Bild illustriert diesen Unterabschnitt. Studienblatt, sitzender weiblicher Akt, Selbstporträt und schlafendes Kind. Um 1879 bis 1882, Bleistift auf weißem Papier. Museum Boymans van Beuningen, Amsterdam. Wie für die Antike und die alten Meister ist für Cézanne die Grundlage der Malerei das Zeichen, die Voraussetzung aller Art, aber die Unterordnung unter dem Gegenstand, beziehungsweise das Auge oder das reine Schauen. Zitat Beginn. Das ganze Wollen des Malers muss schweigen. Er soll in sich verstummen lassen alle Stimmen der Voreingenommenheit. Vergessen, vergessen. Stille schaffen. Ein vollkommenes Echo sein. Die Landschaft spiegelt sich, vermenschlicht sich, denkt sich in mir. Ich steige mit ihr zu den Wurzeln der Welt. Wir keimen. Eine zärtliche Erregung ergreift mich und aus den Wurzeln dieser Erregung steigt dann der Saft, die Farbe. Ich bin der wirklichen Welt geboren. Ich sehe. Um das zu malen, muss dann das Handwerk einsetzen, aber ein demütiges Handwerk, das gehorcht und bereit ist, unbewusst zu übertragen. Zitat Ende. Cézanne als Methodiker der Farbe hat neben Ölbildern und Aquarellen ein umfangreiches Werk von mehr als 1200 Zeichnungen hinterlassen, das zu Lebzeiten in den Schränken und Mappen des Ateliers verborgen, erst in den 1930er Jahren die Sammler zu interessieren begann. Sie bilden das Arbeitsmaterial für seine Werke und zeigen Detailskizzen, Beobachtungsnotizen und Nachzeichnungen auf Cézannes teilweise nur schwer entzifferbaren Stationen auf dem Weg zur Bildrealisation. Ihre an den Entstehungsprozess des jeweiligen Werkes gebundene Aufgabe bestand darin, die Gesamtstruktur und die Objektbezeichnungen innerhalb des Bildorganismus zu geben. Noch im hohen Alter entstanden Porträt- und Figurenzeichnungen nach Vorbildern antiker Bildwerke und Barockgemälde aus dem Louvre, die ihm über die Vereinzelung plastischer Erscheinungen Klarheit verschafften. Daher bildete das Schwarz-Weiß der Zeichnungen eine wesentliche Voraussetzung für Cézannes Gestaltungen aus der Farbe. Paul Cézanne war der erste Künstler, der damit begann, Objekte in einfache geometrische Formen zu zerlegen. Er schrieb in seinem häufig zitierten Brief vom 15. April 1904 an den Maler und Kunsttheoretiker Émile Bernard, der Cézanne in dessen letzten Jahrzehnten kennengelernt hatte, Zitat Beginn, man behandle die Natur gemäß Zylinder, Kugel und Kegel und bringe das Ganze in die richtige Perspektive, sodass jede Seite eines Objektes, einer Fläche, nach einem zentralen Punkt führt. Zitat Ende. In den Werkgruppen Montagne Saint-Victoire und den Stillleben verwirklichte Cézanne seine Ideen der Malerei. So wird in seiner Bildauffassung selbst ein Berg als eine Übereinanderschichtung von Formen, Räumen und Strukturen aufgefasst, die sich über den Boden erheben. Émile Bernard schrieb über Cézannes ungewöhnliche Arbeitsweise, Zitat Beginn, er begann mit dem Schattenteilen und mit einem Fleck, auf den er einen zweiten, größeren setzte, dann einen dritten, bis all diese Farbtöne einander deckend, mit ihrem Kolorit den Gegenstand modellierten. Da begriff ich, dass ein Harmoniegesetz seine Arbeit leitete und dass diese Modulationen eine im Voraus in seinem Verstand festgesetzte Richtung hatten. Zitat Ende. In dieser vorherbestimmten Richtung liegt für Cézanne das eigentliche Geheimnis der Malerei im Zusammenhang von Harmonie und der Illusion der Tiefe. Gegenüber dem Sammler Karl Ernst Osthaus betonte Cézanne am 13. April 1906 bei dessen Besuch in Aix, dass die Hauptsache in einem Bild das Treffen der Distanz sei. Die Farbe müsse jeden Sprung ins Tiefe ausdrücken. Daran ist das Können des Malers zu erkennen. Unterabschnitt 2.3 Aller sur le Motif, Sensation und Realisation. Ein Selbstporträt mit Palette um 1890, Stiftung Sammlung E.G. Böhle Zürich, illustriert diesen Unterabschnitt. Cézanne verwendete vorzugsweise diese Begriffe, wenn er sein malerisches Verfahren beschrieb. Da ist zunächst das Motiv, mit dem er nicht nur den gegenständlichen Begriff des Bildes meinte, sondern ebenfalls die Motivation für seine unermüdliche Arbeit des Beobachtens und Malens. Aller sur le Motif, wie er seinen Gang zur Arbeit nannte, bedeutete demnach, in eine Beziehung zu einem äußeren Objekt zu treten, das den Künstler innerlich bewegt und das es bildnerisch umzusetzen gilt. Sensation, auf Deutsch Empfindung, ist ein weiterer Schlüsselbegriff in Cézannes Vokabular. Zunächst meinte er die visuelle Wahrnehmung im Sinne der Impression, also einem vom Objekt ausgehenden optischen Sinnesreiz. Zugleich umfasst er die Emotion als psychische Reaktion auf das Wahrgenommene. Ausdrücklich stellte Cézanne nicht das darzustellende Objekt, sondern die Sensation in den Mittelpunkt seiner malerischen Bemühungen. Zitat Beginn. Nach der Natur malen bedeutet nicht den Gegenstand kopieren, es bedeutet seine Empfindungen zu realisieren. Zitat Ende. Das Medium, das zwischen den Dingen und den Empfindungen vermittle, war die Farbe, wobei Cézanne offen ließ, wie weit sie den Dingen entspringt oder aber eine Abstraktion seines Sehens ist. Mit dem dritten Begriff Realisation bezeichnete Cézanne die eigentliche malerische Aktivität, vor dessen Scheitern er sich bis zuletzt fürchtete. Zu realisieren galt es mehreres zugleich, zunächst das Motiv in seiner Vielfalt, des Weiteren die Empfindungen, die das Motiv in ihm auslöste, und schließlich das Gemälde selbst, dessen Verwirklichung die anderen Realisierungen ans Licht bringen konnte. Malen hieß demnach, jene gegenläufigen Bewegungen des Aufnehmens und Abgebens, der Impression und der Expression, in einer einzigen Geste ineinander aufgehen zu lassen. Die Realisierung in der Kunst wurde zu einem Schlüsselbegriff in Cézannes Denken und Handeln. Unterabschnitt 2.4 Poussin nach der Natur. Ein Bild von Mont Saint-Victoire 1904, Philadelphia Museum of Art, illustriert diesen Unterabschnitt. Zitat Beginn: Stellen Sie sich Poussin ganz und gar aus der Natur wiedergewonnen vor. Das ist die Klassik, die ich anstrebe. Zitat Ende, hatte sich Cézanne gegenüber Joachim Gasquet geäußert. Der Kunsthistoriker Ernst Grombrich deutet dieses Zitat anlässlich Cézannes 100. Todesjahr im Jahr 2006, Zitat Beginn, er sah seine Aufgabe darin, nach der Natur zu malen, das heißt, sich der Entdeckungen der Impressionisten zu bedienen und dennoch gleichzeitig die innere Gesetzmäßigkeit und Notwendigkeit wiederzugewinnen, die die Kunst Poussins ausgezeichnet hatte. Zitat Ende. Unterabschnitt 2.5 Datierung. Zwei Bilder illustrieren diesen Unterabschnitt. Porträt des Gustave Geoffroy, 1895, Privatbesitz. Und der See von Annecy, 1896, Kyoto Institute of Art, London. Details längeren Zeitangaben zur Entstehung in den Œuvre-Katalogen deuten nicht immer darauf hin, dass die Datierung nicht genau zu klären ist. Auch wenn Cézanne seine Bilder kaum datierte, zumal er an manchen Bildern Monate, wenn nicht gar Jahre lang arbeitete, bis er mit dem Ergebnis zufrieden war. Der Künstler selbst hat viele seiner Bilder als unvollendet betrachtet, denn Malen war für ihn ein unaufhörlicher Prozess. Die Katalogisierung von Cézannes Werken gestaltete sich zu einer schwierigen Aufgabe. Lionello Venturi gab 1936 den ersten Katalog heraus. Cézannes Werke wurden mit seinem Namen katalogisiert, durch beispielsweise das letzte von Cézanne bearbeitete Gemälde des Gärtners Valieri mit Venturi 718 versehen. John Rewald setzte nach Venturis Tod dessen Arbeit fort. Rewald bildete eine Arbeitsgemeinschaft, in der beschlossen wurde, den von Venturi geschaffenen Werkkatalog zu trennen. Rewald übernahm die Kataloge für Ölgemälde und Aquarelle. Der Historiker Adrien Chapuis widmete sich Cézannes Zeichnungen. Dessen Katalog The Drawings of Paul Cézanne, der Katalog Raisonné, erschien 1973 bei Thames and Hugh Hudson in London. Rewald's Paul Cézanne The Watercolors, der Katalog Raisonné, wurde bei Thames and Hudson, London, mit 645 Abbildungen im Jahr 1983 veröffentlicht. Die fehlende Datierung der Gemälde, Rewald fand insgesamt nur eine, und unpräzise Formulierungen des Bildmotivs wie Paysage oder Quelques Pommes stifteten Verwirrung. In seiner frühen Bearbeitung des Venturi fertigte Rewald eine Liste an, auf der alle Werke aufgenommen wurden, deren Datierung ohne stilistische Analyse vorgenommen werden konnte. Denn eine solche Analyse lehnte Rewald als unwissenschaftlich ab. Er setzte seine Liste fort, indem er den verschiedenen Aufenthaltsorten Cézannes folgte, die durch Dokumente nachgewiesen werden konnten. Ein anderes Schema seiner Vorgehensweise war es, auf die Erinnerung porträtierter Personen zu vertrauen, besonders wenn diese Cézannes Zeitgenossen waren. Aufgrund eigener Interviews nahm er zeitliche Zuordnungen vor. Unter den Werken, die mit Sicherheit datiert werden konnten, waren Cézannes Gemälde Porträt des Kritikers Gustave Geoffroy, das der Porträtierte mit dem Jahr 1895 bestätigte, und der See von Annecy, den der Künstler nur einmal, nämlich im Jahr 1896, besucht hatte. Rewald starb 1994, sein Werk konnte er nicht vollständig abschließen. Gab es irgendwelche Zweifel, war es Rewalds Tendenz, eher ein als auszuschließen. Diese Methode wurde von seinem engsten Mitarbeiter Walter Feilchenfeld Jr., Sohn des Kunsthändlers Walter Feilchenfeld und Jane Warman, übernommen, die den Katalog vollendeten und ihn mit Einteilungen versahen. Der Katalog erschien im Jahr 1996 unter dem Titel The Paintings of Paul Cézanne, A Catalogue Raisonné, Review. Er umfasst die 954 Werke, die Rewald aufnehmen wollte. Ende des ersten Teils der Aufnahme. Die anderen beiden Abschnitte sind im zweiten Teil der Aufnahme sowie am Ende die Lizenzinformationen.